Der sechste Sinn. Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quandt. Eure Geschichten, eure Erlebnisse. Offen, authentisch und respektvoll. Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf YouTube. Und so erreicht ihr den sechsten Sinn. Per Mail an kontakt@dersechstesinn.com. Per WhatsApp 0162 82 50 151. Auf Facebook der sechste Sinn. Bei Instagram der sechste Sinn. 6 als Zahl mit einem Punkt. Und natürlich auf YouTube der sechste Sinn. Viel Spaß nun mit der aktuellen Episode. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn, 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 der sechste Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Sinn. Ich begrüße ganz herzlich meine nächste Anruferin, Maria. Maria, wir beiden sprechen heute über das Thema schwarze Magie. Ist das soweit richtig?
Das ist korrekt.
Hallo Maria, ich grüße dich.
Hi, ich freue mich.
Ich freue mich auch, dass du da bist, vor allen Dingen über das Thema schwarze Magie. Da habe ich selber persönlich ja noch gar keine Schnittmengen mit, wie das halt immer so ist. Und vor allen Dingen möchte ich einmal ganz kurz darauf hinweisen, ich biete das halt immer wieder an, dass wir auf einer anonymen Basis uns auch unterhalten können. Das tun wir auch in diesem Fall. Aber trotzdem sensibel, und weil es auch wichtig ist für das folgende Gespräch, was wir gleich führen werden, würde ich dich einmal dann halt nochmal auf deinen kulturellen Hintergrund schon mal fragen wollen, was du da so mitbringst, weil das ist dann halt sehr interessant nachher in Verbindung mit dem Thema schwarze Magie, was du uns, ja, worüber du uns ein bisschen was erzählen möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Marokkanerin, also ich bin geboren und aufgewachsen in Deutschland. Ich lebe ja auch noch in Deutschland, aber vom kulturellen Hintergrund her bin ich Marokkanerin. Das liegt auf dem afrikanischen Kontinent, wo schwarze Magie ja sehr verbreitet ist. Und genau dementsprechend wurde ich schon sehr früh mit schwarzer Magie konfrontiert.
Also, da haben wir wirklich mal eine Person oder einen Gesprächspartner, der ja einfach von Haus aus schon sehr nah dran ist in diesem Bereich, in dieser Thematik. Sehr schön. Dankeschön, Maria, dass du uns da schon mal so ein bisschen vorab informiert hast. Ganz kurz, wir beiden haben jetzt ja schon im Laufe der Woche uns ganz wenig schon mal ausgetauscht, einfach nur um so ein bisschen auf den Nenner zu kommen, über was wir sprechen möchten. Du hast mir schon eröffnet, dass du neben dem Thema der schwarzen Magie, was unheimlich facettenreich wahrscheinlich sein wird, noch 2, 3 andere Sachen hättest, mit denen du mit mir halt sprechen möchtest. Nur der kleine Hinweis, wir werden wahrscheinlich es nicht schaffen, alles in eine Episode unterzubringen, befürchte ich, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Auf keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Also, wenn wir, sagen wir jetzt mal, eine knappe Stunde halt aufzeichnen werden, kann es gut sein, dass wir irgendwann, ohne uns jetzt zu beeilen zu wollen, aber dass wir dann irgendwann in die nächste Woche halt verweisen, weil, wie gesagt, wir wollen uns hier nicht hetzen, wir wollen das alles in Ruhe besprechen, es soll auch alles seinen Raum und seine Zeit bekommen, aber dann auch alles zu seiner Zeit.
Maria, richtig, würde ich auch sagen.
Bevor wir gleich starten, ganz kurz, du hattest mir in einer Nachricht, die du mir schon zukommen lassen hast, so ein persönliches Kommentar zu der letzten Episode vom sechsten Sinn schon mal mitgeteilt, oder 2 persönliche Kommentare zum sechsten Sinn, die sich auf die Episode Paranormale Aktivitäten bezogen. Das war die Episode mit Judith, mit der jungen Frau aus Österreich, die so das ein oder andere berichtete, was sich so in ihrem Umfeld immer wieder zuträgt. Und du hattest zu den beiden Punkten der Schlafparalyse und zu der ja, optischen, zu dem kleinen optischen Phänomen dieser Lichtkugel, die am Fußende ihres Bettes zu sehen war. Zu diesen beiden Sachen hattest du mir schon so einen Kommentar mal einfach so zwischen uns gesagt. Und ich fände es toll, wenn du unsere Zuhörer auch dran teilhaben lässt, weil ich fand deine Sichtweise, deine Interpretation dazu schon sehr, schon sehr gut.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Das Thema Schlafparalyse an sich finde ich ja unfassbar interessant. Und auch der Hang, der eventuell zur Welt des Paranormalen besteht, weil es wird ja als psychologisches Phänomen beschrieben, aber ich glaube ja, dass es auch einen Hang zum Paranormalen haben kann. Ja. Vor allem, wenn außerhalb der Paralyse noch andere Dinge passieren. Und was mich in der Episode mit der Judith sehr überrascht hat, war, dass sie, also einmal, als sie erwähnt hat, dass sie ein Grunzen gehört hat. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht selten ist. Zumindest habe ich das schon oft gesagt, beziehungsweise erzählt gekriegt, von Leuten aus meinem Kulturkreis jetzt nur, muss ich sagen. Und ich habe es halt auch selber erlebt. Und soweit ich weiß, soweit wir wissen, ist dieses Grunzen, das ist so eine Art, wie sich Leute begrüßen, die schwarze Magie auch praktizieren. Also sie machen ein Grunzgeräusch und strecken dabei die Zunge raus. Woher sie das haben, weiß man natürlich nicht. Man geht davon aus, dass sich eventuell Dämonen, beziehungsweise wir glauben ja an Djinns, dass sie sich untereinander eventuell auch so begrüßen könnten oder dass sie etwas oder jemand Bestimmtes nachahmen.
Ah, okay. Das fand ich sehr interessant. Das ist ein guter Stichwort, Thema Djinns und Dämonen. Das ist halt aus deinem Kulturkreis ein geläufigerer Begriff beziehungsweise ein geläufigeres Mittel, diese nicht ganz fassbare Welt, die sich irgendwo um uns herum doch hier und da mal manifestiert oder spürbar ist. Das sind halt auch doch schon eher die Schlagwörter, die da bei euch verwendet werden, um das Ganze.
Ja, absolut.
Interessant. Also, sie hatte das ja berichtet, dass sie halt diese Schlafparalyse hatte. Medizinisch völlig erklärbar. Es gibt auch den einen oder anderen, der sagt, das passiert halt, wenn du in einer Stresssituation bist oder generell irgendwelche Lebenssituationen, da für sprechen oder einfach aus einem wirklich medizinischen Aspekt. Aber diese Nebenerscheinung, die dabei war, dieses Grunzen, ja.
Genau, das war so das eine. Und das andere war, als sie am Bettende war das, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat sie quasi so etwas in der Lichtkugel gesehen.
Ja.
Und das sind so Richtungen, die viele von meinen Familienmitgliedern auch hatten. Überwiegend an Orten, die, ich sag mal, nicht ganz menschenleer waren, aber auch nicht wirklich bewohnt, zum Beispiel im Gebirge etc. Und bei uns glaubt man halt, dass es eine Form ist, die die Djinn annehmen können.
Okay, also tatsächlich eine nicht ganz deklarierbare Geistergestalt halt möglich. Also du musst mir das mit dem Djinn nachher nochmal ein bisschen erklären im Laufe unseres Gesprächs.
Aber ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich denke, das wird Sinn machen, okay. dass die anderen mitkommen.
Aber dieses Phänomen ist dir geläufig, beziehungsweise es ist schon tatsächlich aus deinem näheren Verwandten- und Bekanntenkreis auch schon so oftmals wiedergegeben worden, dass das passiert.
Ja, absolut, ja.
Sehr schön. Also, ihr hört... Es hängt wieder mal alles zusammen. Hier und da gibt es wieder so kleine Anekdoten und Puzzleteilchen, die den anderen da draußen ja wieder an was sich erinnern lassen. Wie bei dir dann zum Beispiel auch direkt vielleicht sogar eine Art Antwort darauf geben lassen. Sehr schön. Also Maria, danke, dass du da schon mal das Feedback gegeben hast. Und jetzt, ich sag mal so, the stage is yours. Du kannst mich komplett weghauen, was das Thema schwarze Magie aus deiner Sicht halt angeht. Ich klebe an deinen Lippen. So.
Ja, cool. Yosh is my command und sowas. Ja, also wie gesagt, ich bin Marokkanerin, ich bin auch Muslimin. Das sind zwei Dinge, die nicht unbedingt immer zusammengehören, weil in Marokko sind alle drei Weltreligionen, beziehungsweise die bekanntesten, sage ich mal, vertreten. Also dort leben Christen, Juden und Muslime. Was jetzt speziell in meinem Glauben der Fall ist, wir glauben an Dschinn. Und der ein oder andere könnte jetzt so ein bisschen verwirrt sein, wo der Unterschied liegt zwischen Dschinn und dem geläufigen Begriff Dämonen. Und ich würde jetzt mal so weit gehen zu sagen, dass man vom selben Wesen spricht. Der Grund, warum ich spezifisch Dschinn sage, ist, weil ich halt das so aus meinem Glauben kenne und spezifisch deshalb auch nur diesen Begriff verwende. Ja, was sind die Dschinn? Die Dschinn sind Wesen, die aus Feuer geschaffen sind, aus einem rauchfreien Feuer. Und der Unterschied, sage ich mal, den es eventuell zum Begriff Dämonen gibt, ist, dass wir nicht unbedingt glauben, dass Dschinn alle böse sind. So wie man das ja von Dämonen denkt. Man denkt ja, Dämonen sind die bösen Wesen und Geister sind halt die
Klar,
guten.
der
Genau,
Begriff Dämone hat auf jeden Fall ein sehr negatives Stigma. Das kann man nicht anders sagen.
ja. Und bei uns glaubt man halt, dass es gute und dass es schlechte gibt. Und die Welt der Dschinn ist sehr ausführlich auch im Koran beschrieben. Es gibt auch verschiedene Arten von Dschinn. Also es gibt zum Beispiel, es wird von drei Arten gesprochen. Man sagt sich aber auch, dass es mehr Arten gibt. Ich kann aber gerne mal die drei vorstellen, so, weil die Welt von Dschinn ist wirklich extrem faszinierend, wie ich finde.
Sehr gerne. Das
Ja, also es gibt einmal die eine Art von Dschinn, sind Dschinn, die fliegen können. Es gibt auch Überlieferungen der Propheten über diese Art, beziehungsweise vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, also Frieden und Segen sei auf ihm. Das sind Dschinn, die durch den Himmel fliegen quasi. Also die, vielleicht der ein oder andere hat mal so ein Wesen gesichtet, ich weiß es nicht. Aber sie haben Flügel, sie werden so beschrieben, dass sie Flügel haben und dass sie durch den Himmel fliegen. Also sie können
Das
fliegen.
Ambivalent im Prinzip zu dem Engel, könnte man das so sehen?
Definitiv nicht miteinander vergleichbar, aber ja, sie haben eine Sache mit Engeln gemeinsam und zwar, dass sie Flügel haben. Das stimmt schon, ja.
Okay.
Ja, genau. Und die zweite Art sind Dschinn, die in Form von Tieren kommen. Also sie nehmen spezifisch die Art von Tieren an. Die Tierarten, in denen sie am liebsten erscheinen, nicht ausschließlich, sind Hunde und Schlangen. Wie gesagt, nicht ausschließlich, aber sie nehmen halt gerne diese Formen an. Sie können aber auch in Form von Katzen kommen. Viele Leute berichten auch, dass sie Dschinns in Form von Hirschen gesehen haben. Also, dass diese Form angenommen wird. Oder schwarze Ziegen. Also, alles Mögliche quasi.
Ganz kurz nochmal
Und,
nachgehakt, wenn ich jetzt nochmal einmal
ja?
nachhaken darf. Das ist jetzt nicht ein Hund, was irgendwie im Prinzip in der Phantomform auftaucht, sondern wirklich ein physisch greifbarer Hund, wo man sagt, okay, in diesem Hund ist ein Djinn manifestiert. Ist das richtig so?
Nicht unbedingt. Also meinst du jetzt, dass ein Tier spezifisch von einem Djinn quasi
Ja, du sagst ja, die zweite Form der Djinns ist halt, dass sie sich halt in Form eines ihr bevorzugter Tierart zeigen. Beziehungsweise, dass das sie, ne?
ja.
Und jetzt frage ich mich gerade, wie sie sich dann halt zeigen. Wenn jemand sagt, ich habe einen Djinn gesehen in diesem Hund, hat er den Hund gesehen in so einer Art, wie so eine Schatten-Phantom-Vision,
Ach, so
Figur?
meinst du das?
Oder hat er wirklich einen Hund gesehen, der da physisch echt haptisch rumlief, den hätte er anfassen können, aber er wusste, dieser Hund ist ja ein Djinn. So.
Ja, jetzt habe ich verstanden, worauf du hinaus möchtest. Und es ist tatsächlich so in vielen Fällen, dass diese Djinn, dass du sie wirklich physisch gesehen, könntest du sie berühren und sie könnten dich zurück, sag ich mal, eben genauso berühren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, woher wollen diese Menschen denn wissen, dass es nicht einfach nur ein Hund gewesen ist?
Genau.
Das kann man anhand vom Verhalten quasi also festlegen. Zum Beispiel, wenn jetzt physisch vor dir ein, sag ich mal, ein Hund ist, der aber ziemlich groß ist, also übergroß für seine Rasse oder größer als du ist, so zum Beispiel, und vielleicht eventuell auch irgendetwas runterschmeißt oder umwirft oder was weiß ich, und auf einmal dein Ur plötzlich weg ist. Das ist dann zum Beispiel wahrscheinlich
okay.
So ein Djinn gewesen.
Ich verstehe.
Ja.
Alles klar. Dann zur dritten Facette eines Djinns.
Genau, die dritte Facette beziehungsweise die dritte Art. Ich würde einfach Wort für Wort den Propheten zitieren. Er hat das so beschrieben, er hat gesagt, die dritte Form ist eine Art von Djinn, sie kommen und sie gehen. Worauf angespielt wird, ist quasi, das sind die Djinns, ich glaube, der eine oder andere kennt sie aus Horrorfilmen, Gestalten, verstörende Gestalten in verschiedenen Formen, die vielleicht hinter dir im Spiegel auftauchen oder in der Wohnung oder vielleicht machen sie sich auch gar nicht physisch sichtbar, aber sorgen halt für Chaos.
Ah, okay. Also
genau.
Etwas, was man wirklich ohne meinen Namen hier schädlich zu missbrauchen, aber was halt auch teilweise im Laufe dieses sechsten Sinns halt auch wahrgenommen wird. Etwas, was man halt spürt, Unwohlsein oder halt dieses Huschen von mir aus auch in einer Art Schattengestalt, was man so in einer
auf jeden Fall
peripheren Sicht manchmal so wahrnimmt. Also diese Phänomene, die halt auch hier bei uns im westlichen Bereich immer wieder mal ja mit sonst welchen Sachen verglichen werden. Und das ist dann halt in eurem Kulturkreis beziehungsweise in diesem Glauben, in dieser Glaubensrichtung, sind es dann halt diese dritte Art von Djinns, so wie sie dann halt auftreten könnten.
Genau, richtig, absolut. Also es ist wirklich dann quasi so das, was jeder andere erlebt, auch der nicht Teil dieses Glaubens ist. Also
ja.
Wie du schon gerade erwähnt hast, Schattenfiguren, all diese Dinge.
Okay, gut, danke. Dann haben wir schon mal drei Klassifizierungen der Djinns. Eine Frage abschließend noch zu den Djinns. Wenn wir ja hier von Phänomenen zu Lande sprechen, irgendwelche Aktivitäten, was nicht ganz erklärlich ist, ist man ja doch relativ schnell bei der Annahme, dass die Geister, diese erdgebundenen Entitäten, die nicht ins Licht gegangen sind oder irgendwas, was hier halt noch auf gut Deutsch spukt, ja, dass das halt die Seelen sind von unseren Verstorbenen. Ist das bei Djinns ähnlich oder kommen sie aus, du hast ja gesagt, sie sind halt aus einem Feuer geboren, was nicht raucht. Also heißt, sind Djinns, waren sie mal menschliche Wesen, die hier auf der Erde gewandelt sind und dann halt nach ihrem Ableben ihren Weg zu einem Djinn gefunden haben? Oder sind sie noch aus einer ganz, ganz anderen, das sprengt ja schon wieder fast den philosophischen Ansatz daran, aber sind sie halt irgendwie tatsächlich aus einem ganz anderen mystischen Grund oder aus einer ganz anderen Manifestation zugegen?
Also bei uns glaubt man, dass genauso wie Menschen und Tiere Djinn einfach eine weitere Art sind, eine weitere Art von Geschöpf sind, die geschaffen wurde.
Sehr interessant.
Das ist quasi genauso. Ja, das ist quasi genauso wie wenn man Menschen fragt, warum Menschen existieren. Also
ja, gut, das
so
ist
ganz
ja,
kann man. Ja. Ach,
nee, okay, das ist klar. Das ist
ja.
Toll, super. Auf den Punkt gebracht. Das ist eine dritte Art. So, peng, fertig aus.
Genau. Ja.
Okay.
Deswegen ist es auch für mich, habe ich dir auch schon in den Memos ein bisschen erzählt, ist es für mich etwas absolut Greifbares und auch nicht verstörend irgendwie, wenn ich jetzt darüber reden muss, wie es ja für viele so der Fall ist. Also es wird ja oft als etwas empfunden, das sehr weit weg ist oder etwas, das sehr verstörend ist. Und für mich ist es einfach nur etwas, das halt
ja,
mit den Menschen koexistiert.
Genau, es gehört dazu, wie Licht, Schatten, Magnetismus, Schwerkraft, es ist einfach mit dabei.
Richtig.
Dämonen. Da geht's weiter.
Dämonen. Ja. ja, also jetzt, wo wir schon mal über die Djinn gesprochen haben, also Dämonen, genau das Thema, ist gerade mein Handy vibriert, ich hoffe, das hat jetzt gerade nicht gestört.
Nö, bei mir kam nichts rüber. Alles gut.
Okay, gut, dann ist es ja perfekt. Genau, das Thema von heute ist ja schwarze Magie und ich habe ja auch schon erwähnt, dass schwarze Magie besonders geläufig ist im marokkanischen Kulturkreis allgemein. Auf dem afrikanischen Kontinent sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Nicht ausschließlich, aber dort habe ich, ich kann halt nur von dort sprechen. Ich weiß nicht, wie es an anderen Orten der Welt ist. Bei uns nennt man das Sihr. Ich sage jetzt aber einfach schwarze Magie. Es ist ein und dasselbe. Ich sage jetzt einfach mal schwarze Magie, weil ich glaube, das ist für jeden verständlicher. Bevor ich darüber rede, würde ich gerne noch anmerken, dass schwarze Magie in jedem Kulturkreis anders praktiziert wird. Also ich meine, hier in Deutschland wird ja auch Okkultismus praktiziert und das ist dann vielleicht hier ganz anders, als es dort praktiziert wird, sage ich
Ja,
mal, oder
absolut.
wiederum in einem anderen Land.
Okay,
Ja,
das haben wir verstanden.
wollte ich
Also wie
nur
gesagt,
anmerken.
es ist ja dein Aspekt, deine Sichtweise beziehungsweise deine Erfahrung, die du halt damit gemacht hast und an denen du uns jetzt teilhaben lassen möchtest. Also von daher ist es völlig in Ordnung. Wir haben es alle hoffentlich soweit verstanden, dass das halt, ja, wie gesagt, aus deinem kulturellen Hintergrund jetzt auch berichtet wird.
Genau, richtig. Ich denke mal, ich stelle mir gerade so ein bisschen innerlich die Frage, wo fange ich am besten an? Aber ich schätze mal, ich fange am besten mal davon an. Ich erzähle mal ein bisschen über meinen Hintergrund, wie alles kam, wie es eben gekommen ist. Und zwar bin ich in einer Familie aufgewachsen, wo das Thema schwarze Magie immer sehr präsent gewesen ist, weil viele von meinen Familienmitgliedern auch davon betroffen waren. Und deswegen wurde ich sehr früh darüber aufgeklärt, worauf ich achten muss. Und ich habe selber dann auch ab einem gewissen Alter studiert, sage ich mal, wie diese Rituale vorgenommen werden, beziehungsweise durchgeführt werden, was das beinhaltet, welche verschiedenen Rituale es gibt. Einfach nur, wie man halt so schön sagt, kenne deinen Feind.
Ja,
wenn man ein Zeichen sieht, dass man es halt erkennt, sagen wir mal so, ne?
vor allen Dingen, es wurde nicht es war kein Tabuthema, so.
Nein, absolut
Ihr
nicht,
wurdet
nein.
halt damit aufgezogen und wie du schon sagst, wenn die Nachfahren, wenn die Kinder, wenn die nächsten Generationen aufgeklärt sind, wissen sie auch damit umzugehen. Finde ich so erschreckend oder so, wie soll ich es jetzt sagen, ohne dass es jetzt irgendwie reißerisch klingt, aber halt. Je nachdem, was du gleich schilderst, sind da halt auch schon wirkliche Gefahren oder auch Risiken halt auch mit verbunden. Aber nichtsdestotrotz,
Ja.
es ist, wie du schon sagst, ihr seid da von klein auf an mit großgezogen worden und das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ne? Also von unserer,
Ja.
also jetzt mal, ich spreche jetzt mal so aus meiner Erfahrung her, da ist es eigentlich so im näheren Umfeld so gewesen. Jetzt spukt, ja, nee, spukt nicht, weil das macht die und die Geräusche oder man sieht irgendwas als kleines Kind. Nee, da bildest du dir da ein oder Geister, nee, Geister gibt's nicht, gibt's bloß in Kinofilmen oder sowas. Also es wird halt schon
Ja.
ordentlich nach diversen Ausreden halt gesucht, die dann ja auch, naja, wie gesagt, dem Kindeswohl wahrscheinlich auch zuträglicher sind. Aber wie gesagt, du hast da schon von früh auf die Augen geöffnet bekommen oder zumindest den Hinweis bekommen, darauf bitte zu achten, ja?
Ja, also ich persönlich finde es halt auch immer wichtig, dass man einem Kind glaubt. Also ich glaube, das Schlimmste, ich meine, ich habe jetzt gerade erzählt, wir wurden schon sehr früh damit aufgezogen, beziehungsweise sehr früh damit konfrontiert. Es gab aber sicherlich auch den einen oder anderen Moment, wo ich eventuell was erzählt habe, was ich gesehen habe als Kind, was mir ungeheuer Angst gemacht hat, wo es dann hieß, nee, das hast du dir eingebildet. Und es kann auch sein, dass ich mir das eingebildet habe. Ich meine, man war halt noch klein und nicht alles, was man sieht, ist ja paranormal.
Nee,
Aber
das ist, ne, das ist klar.
ich glaube, sehr schlimm ist es für ein Kind, wenn man einfach sagt, du bildest dir das ein.
Ja.
Das stimmt nicht. Und weil ich denke, zumindest ist das so meine Erfahrung gewesen, das macht die Angst noch schlimmer. Also ich glaube, für mich wäre es einfacher gewesen, wenn man mir damals gesagt hätte, okay, ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber ich glaube dir und es ist okay.
Ja.
Ich denke immer, das ist der beste Weg. Ja, aber das ist jetzt nur meine Persönlichkeit.
Genau, das ist nur mal so ein kleiner Ausschwenker gewesen, beziehungsweise so ein kleiner Nebennotiz halt, wie man doch da gerade unseren Nachkommen da ja mal mehr Gehör schenken sollte und nicht immer alles direkt abwatschen, ne, wie man das so sagt.
Auf jeden Fall.
Okay, alles
auf
klar.
Auf jeden Fall. Ja, also es gab halt auch, ich sag mal, es gab keinen anderen Weg drumherum, weil zusätzlich zum Thema schwarze Magie haben wir halt auch schon immer bei uns in der Familie ein gewaltiges Ausmaß an Heimsuchungen gehabt und halt wirklich Dinge, für die es, wo man dann halt nicht sagen konnte, du hast dir das nur eingebildet. Und also es gab keinen anderen Weg drumherum. Es gab nur diesen Weg, okay, wir müssen unsere Kinder aufklären, quasi so wie das bei meinen Eltern gewesen ist, beziehungsweise bei meiner Familie allgemein, wurde dann halt einfach offen drüber gesprochen. Das heißt, wenn etwas zwischen den Erwachsenen besprochen wurde, saßen wir dabei. Also wenn etwas angesprochen wurde, etwas Paranormales, wir saßen dabei, also wir wurden nicht rausgeschickt oder so. Wir waren halt einfach dabei und haben das mitgekriegt.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist auch absolut ein guter Weg, einfach alle mit zu involvieren, damit auch alle auf einem Nenner halt sind. Dann wollen wir mal versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkel hineinzubringen, was dann halt explizit bei euch schwarze Magie, wie hast du es genannt? Ihr habt auch noch einen eigenen Begriff dafür.
Genau, Sihr nennt man das.
Mhm. Was da bei euch explizit im, ja, vielleicht um das für uns ein bisschen greifbarer zu machen, was dort so, ja, was passiert ist, was so los war.
Also ich sag mal so, schwarze Magie, wie es halt funktioniert, man wird nicht mit magischen Kräften geboren. Schwarze Magie heißt quasi, es ist die Zusammenarbeit mit Djinn oder mit Dämonen halt von mir aus. Du verkaufst halt quasi deine Seele und erniedrigst dich selber und bringst noch ein Opfer. Das schließt quasi den Vertrag und der Djinn bzw. der Dämon erfüllt oder kommt dem Auftrag nach oder der Bitte nach, worum du halt gebeten hast. Und schwarze Magie, leider Gottes, sehr oft, was halt sehr beliebt ist, sage ich mal, bei Magiern oder bei Menschen, die schwarze Magie praktizieren, ist, andere Menschen zu verfluchen, also oder mit einem Fluch zu belegen, mit schwarzer Magie zu belegen. Es kann unterschiedliche Gründe haben, es kann aus Eifersucht sein, es kann einfach aus Hass sein, es kann aus Wut sein, du hast mir Unrecht getan, ich bin sauer auf dich, wir reden nicht mehr miteinander, ich will dich nie wieder sehen und deshalb mache ich jetzt XYZ und belege dich mit einem Fluch. Oder es gibt wirklich Menschen, die haben das einfach in sich, die machen das. Und leider Gottes meine Familie ist sehr groß und wir wissen halt bis heute nicht, wer uns mit diesen Flüchen, es gab mehrere Fälle von schwarzer Magie, deswegen sage ich Flüche. Wir wissen bis heute nicht, wer uns diese Flüche auferlegt hat aus unserer Familie. Es kann halt nur ein naher Verwandter sein, weil um diese schwarze Magie auszuführen, braucht man einen persönlichen Gegenstand von dir. Etwas, womit du in Berührung gekommen bist. Das kann ein Kleidungsstück sein, es kann eine Haarsträhne sein, es kann ein Foto sein, es kann von mir aus ein Lippenstift sein, der dich berührt hat, egal was es ist. Es war mit dir in Berührung, es kann dafür verwendet werden, aber es ist halt eben die Voraussetzung.
Mhm, okay.
Das heißt, es muss jemand sein, der dir sehr nahe gewesen ist. Und auch wenn es ein ferner Verwandter ist oder auch einfach nur ein Bekannter. Es kann auch aus dem Freundeskreis sein. Und wenn diese Person nur einmal zu Besuch gekommen ist, es reicht halt schon, um irgendetwas mitzunehmen und damit Schwarzmagie zu betreiben.
Okay, das habe ich jetzt soweit verstanden, dass da offensichtlich irgendwie ein privater, persönlicher Gegenstand entwendet wurde von einer Person, genau, die euch nichts Gutes wollte. Du sprachst schon direkt von Flüchen. Was ist euch widerfahren? Wir wollen jetzt gar nicht auf den Verursacher hinaus, beziehungsweise wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr da bis dato eine Antwort gefunden habt, wer dann eventuell der Verursacher war von dem oder den Flüchen. Aber was explizit ist los gewesen bei euch? Warum habt ihr denn das auch so als Fluch wahrnehmen können? Was ist da passiert?
Ich versuche jetzt mal aus Respekt zu meinen anderen Familienmitgliedern nicht zu sagen, wie nah mir die Person steht. Einfach aus Respekt gegenüber dieser Person. Ja. Aber diese Person aus dem Familienkreis, die davon betroffen ist, es gibt verschiedene Arten von schwarzer Magie, beziehungsweise von Flüchen. Es gibt schwarze Magie, um Mann und Frau voneinander zu trennen. Es gibt schwarze Magie, das nennt man Sihr al-Mahabba, dass zwei Personen sich ineinander verlieben, beziehungsweise dass die Person wieder zu dir zurückkommt, die du eventuell verloren hast. Sie möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Es gibt Sihr al-Takhil oder al-Takhil, ich weiß nicht mehr genau. Das heißt, du siehst Objekte, die gar nicht da sind, oder du siehst die Menschen um dich herum verformt oder mit Tierköpfen. Einfach, du siehst Dinge, die nicht da sind. Und es gibt Sihr al-Junun. Und das ist quasi eine Art von Fluch, wo du wortwörtlich den Verstand verlierst. Und das ist spezifisch der Fluch, von dem dieses Familienmitglied betroffen gewesen ist.
Okay.
Und es hat sich darin gezeigt, vor allem nachts, dass die Person wirklich dann grundlos auf einmal eine extreme Angst gekriegt hat. Eine Art von Panikattacke, aber wirklich sehr, sehr extrem. Es war Schreien, Kreischen, du kannst nicht zu dieser Person hindurchdringen. Also so sehr hat man auch versucht, diese Person zu beruhigen oder zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Diese Person in diesem Moment, ich bin nicht in diesem, spezifisch jetzt von diesem Fluch, von dieser Art von Fluch betroffen gewesen. Aber ich kann es höchstens so auch von einer, als Außenstehende, als Todesangst beschreiben. Es war wirklich so, diese Person hat gekrischen, gekreischt von mir aus, ich weiß es nicht, und hat extreme Angst gehabt. Und auf die Frage, was denn los ist, warum man Angst hat, kann diese Person nicht antworten, sondern sie schreit einfach weiter. Und dieses Familienmitglied hat beschrieben, dass sie die ganze Zeit spürt, wie etwas an ihren Beinen hochklettert. Also sie spürt Griffe, die an ihren Beinen hochklettern. Und zusätzlich dazu fühlt sie sich so an, als würde ein Ameisenhaufen über den Körper laufen. So hat diese Person es beschrieben.
Oh Gott,
es ist sehr schlimm. Man kann nicht schlafen. Die Sehstärke verschlechtert sich meistens. Man kann alltägliche Handlungen nicht mehr durchführen. Man vernachlässigt sich selber komplett. Eventuell verändert sich das Gesicht ein bisschen. Es kann sein, dass die Augen komplett schwarz werden, also komplett schwarz. Also sie nicht mehr braun sind zum Beispiel, sondern dann schwarz. Es kann aber auch sein, dass sie grün werden oder einfach extrem hell, schon zum Übergang zu einer anderen Augenfarbe. Ja, jetzt muss ich gerade mal kurz nachdenken.
Also man kann sagen, diese Person verliert regelrecht seinen Verstand. Es ist eine Wesensveränderung da, es ist sogar eine optische Veränderung da. Und diese Person ist vorher stabil, sowohl mental als auch körperlich, steht im Leben, ne, mit allen Höhen und Tiefen natürlich. Ja. Und dann passiert das auf einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, vermute ich sogar, oder?
Ja, das ist quasi von jetzt auf gleich.
Wahnsinn.
Ja, es gibt einige Symptome, bevor es ausbricht,
bevor auch wirklich jeder das mitbekommt, sagen wir mal so, ne, ja.
Genau, da fängt es dann halt an mit Kopfschmerzen, mit gewissen Träumen, die man hat. Mhm. Und das sind nicht immer Albträume, also sind manchmal symbolische Träume. Und bei uns in der Religion ist Traumdeutung auch etwas sehr Präsentes. Ja, und man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Träumen. Und es gibt halt spezifische Träume, die ein Indikator dafür sind, dass schwarze Magie im Spiel ist oder dass ein Djinn im Spiel ist. Im Fall von dieser Person war es halt, dass sie ein Baby gehalten hat. Also es war ein Babyboy quasi, ein kleiner Junge, den sie die ganze Zeit im Arm hatte und sie war inmitten von einer Hochzeit. Das hört sich wie etwas sehr Positives an. Mhm. Erstmal. Aber tatsächlich diese Symbolik, ein Baby zu halten und es ist ein Junge, und eine Hochzeit, in der lautstark gefeiert wird, sind sehr negative Zeichen, die auf schwarze Magie hinweisen.
Wie ist der Werdegang dieser Person gewesen, über die wir hier sprechen?
Also es war so, es war anfangs eigentlich sehr unauffällig. Die Person hat halt immer wieder geäußert, dass sie in letzter Zeit sehr, sehr oft Kopfschmerzen hat, dass sie sehr, sehr müde ist, auch wenn sie genug geschlafen hat. Ich muss dazu auch sagen, diese Person hat gesundheitlich keine Probleme gehabt.
Ja.
Außer halt, also auf jeden Fall keine mentalen Probleme. Sie hatte körperliche Probleme, halt Diabetes, also kann man jetzt nicht unbedingt damit in Verbindung bringen.
Nee, das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, hatte ich ja schon abgeklopft, so, dass eine mentale und körperliche Stärke da war. Also wie gesagt, es ist halt, jeder hat so seine Höhen und Tiefen natürlich, ne? Aber das ist jetzt einfach so dieser, ja, so wie du es beschrieben hast, dieser absolute Sinneswandel, also wirklich absolute, so wie ausgetauscht halt ist. Und dass jeder drumherum auch merkt, okay, hier ist, ihr kennt es halt, hier ist was am Werk, hier müssen wir agieren.
Genau.
Deswegen, da wollte ich jetzt wissen, wie seid ihr dann, als ihr dann für euch klargestellt habt, okay, hier ist schwarze Magie am Werk, hier ist ein Fluch. Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr versucht, diesen Fluch aufzulösen, wenn es überhaupt rückgängig zu machen?
Ja. Es geht auf jeden Fall, es ist aber sehr schwierig, je nachdem, welche Art von Fluch. Es ist aber in diesem Fall Sihr al-Junun, also dieser Fluch, wo man wirklich den Verstand verliert, der ist sehr eindeutig. Also man kann ihn halt sehr schnell identifizieren, offensichtlich. Und dementsprechend kann man ihn dann auch gut behandeln, was halt auch das ist, was wir dann gemacht haben. Diese Person. Also wir sind mit dieser Person zu einem Heiler gegangen. Ein Heiler, wir nennen das Raqi, es ist halt etwas, was man mit einem Exorzisten gleichsetzen kann. Mhm. Und er treibt quasi diese Djinn aus, die geschickt wurden von diesem Magier. Und je nachdem, wie viele es sind, weil es ist nicht immer nur einer, kann es sehr schwer sein oder relativ schnell gelöst sein. In diesem Fall war es sehr, sehr schwer, weil dieser Fluch, mit dem diese Person belegt worden ist, schon sehr, sehr alt war. Also er wurde schon vor langer, langer, langer Zeit auferlegt. Und es ist ein Fluch, der an einen Baum gehangen wurde. Das ist sehr problematisch. Es stellt sich die Frage, warum ist das problematisch, wenn ein Fluch an einem Baum hängt? Was unterscheidet jetzt diesen Fluch von anderen Flüchen? Der Unterschied liegt darin, dieser Fluch, wenn an einen Baum gehangen wird, er ist speziell so kreiert, so aufgebaut, dass er dann aktiviert wird, wenn der Wind weht und der Fluch quasi hin und her schwingt.
Mhm, okay.
Also was auch immer da am Baum gebunden wurde. Das heißt, wenn der Wind nicht weht, kann es sein, dass alles okay ist. Und wenn er weht, dann geht's halt ab quasi. Das Problem halt war, dass dieser Djinn, der an dieses Familienmitglied dann auch mehr oder weniger gebunden war, nicht gehen wollte, weil dieser Djinn gesagt hat, dass er gar nicht gehen kann. Er hängt, also er wurde quasi mit diesem Fluch
an ihn gebunden.
Genau, ja. Mehr oder weniger, richtig. Und hat halt auch gesagt, dass ich war in dem Moment nicht dabei, mir wurde das halt berichtet im Nachhinein, hat aber halt gesagt, dass er halt auch Angst hat zu gehen, weil er Angst von diesem Magier hat, was dann passiert. Er hat Angst, was ihm dann halt passiert. Gegen Ende konnte man diesen Djinn dann austreiben und dann ist es auch okay gewesen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Ende gut, alles gut, aber natürlich, weil wir nicht wissen, wer diese Person ist, die diesen Fluch auferlegt hat, war es halt nicht der letzte Fluch, der auferlegt wurde. Diesem Familienmitglied geht es jetzt mittlerweile gut. Dafür wurden jetzt halt andere Flüche auferlegt, die mehr oder weniger jeden betreffen.
Das können wir wahrscheinlich noch mal in einer der nächsten Gespräche da noch mal weiter drauf eingehen. Bevor uns jetzt hier gleich so ein bisschen die Zeit wegläuft. Genau, du hast es gerade schon in dem Nebensatz beantwortet. Der Person geht es heute wieder gut. Sind irgendwelche tatsächlichen letzten Narben mehr oder weniger, also auch im mentalen Bereich, zurückgeblieben von diesem Fluch? Kann man das... Oder ist sie wieder vollständig die Person, die sie vor diesem Fluch war?
Ja, also das Trauma bleibt auf jeden Fall, weil es halt sehr lange gedauert hat, bis etwas unternommen wurde. Und dementsprechend musste diese Person halt auch sehr viel durchmachen.
Und es dauert halt, bis man da wieder zurückkommt und auch natürlich, muss er wieder richtig aufgebaut werden, dann im weitesten Sinne.
Ja, und ich sag mal halt auch so, nicht jeder Mensch war halt wirklich hilfsbereit oder offen, dieser Person zu helfen.
Ja.
Und hat es dann halt einfach ignoriert oder halt einfach gesagt, ja, du spinnst, du bist einfach verrückt oder keine Ahnung, interessiert mich jetzt eigentlich nicht wirklich, wie es halt
es ist halt manchmal schwierig ist. Da halt die richtigen Leute zu finden, die das Problem auch lösen können halt oder die das auch ernst nehmen.
Dann genau. Genau, richtig.
Darauf nochmal die Frage, ihr habt gesagt, ihr seid dann halt zu einem, wie hast du es genannt, die Person, die es dann halt, die dieses Ritual dann durchgeführt hat, ein Heiler, also, ne, also ich hatte das Wort Schamane die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, aber das ist falsch.
Ja.
Der Heiler, nur mal ganz, ganz kurz, dass wir es ungefähr verstehen können. Er hat, ihr seid mit der Person zu dem Heiler hingegangen wahrscheinlich, oder?
Genau, ja.
Ja, und der Heiler hatte sich dann halt mit seinen Techniken, mit seinem Wissen dieser Person halt angenommen und ging das dann halt über eine gewisse Zeit, also sprich über Tage oder über Wochen sogar, bis dann schlussendlich das Problem erkannt wurde, dran gearbeitet wurde und ist dann halt auch, im Zwiegespräch mit diesem Djinn, der da auch seine Aufgabe verrichten musste, weil er hatte ja auch offensichtlich diese auferlegt bekommen von einem Meister und konnte sich da auch nicht komplett von einfach so freisprechen, ohne da auf Konsequenzen oder sowas dann halt zu erwarten. Ne?
Also erkannt wurde es sofort, aber es hat wirklich Wochen beziehungsweise so ungefähr fast 2 Monate gedauert insgesamt, bis es dann komplett, sag ich mal, gelöst war. Ja, genau, also es wurde eigentlich unmittelbar erkannt. Es hat aber fast 2 Monate gedauert, bis es komplett gelöst war. Der Person ging es eigentlich relativ schnell dann wieder besser. Ich sag mal so, es bleiben dann noch so ein paar Rückstände. Ich sag mal einfach so, es hat dann insgesamt fast 2 Monate gedauert, bis auch die letzten Rückstände komplett aufgehoben waren.
Ja, nur leider war der Urheber dieses Fluchs nicht dadurch auch ja, außer Kraft gesetzt halt.
Ja, leider.
Maria, Dankeschön erstmal für diesen, ja, Einstieg, vermute ich, in unseren Dialog.
Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir werden in Zukunft immer mal wieder mal einen Abend finden, wo wir uns ein knappes Stündchen unterhalten werden, weil du hast da echt eine ganz, ganz tolle Sicht, gerade aus diesem kulturellen Kreis halt, zu diesen Dingen. Es sind ja nicht nur, und das können wir ja schon mal so ein bisschen, die Leute ja schon mal so ein bisschen hungrig machen auf das, was da noch so kommen könnte. Es geht ja nicht nur um schwarze Magie, also du hast es ja auch schon super erklärt mit den Djinns und mit den Dämonen, die da ja auch mit dabei sind. Also du hast da noch ein paar andere Aspekte, die sich da mit einweben halt in diese Thematik.
Ja, auf jeden Fall. Da ist so einiges mit dabei.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir werden euch nach und nach mit in die Gespräche reinholen, also den werten Zuhörer natürlich. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser nächstes Gespräch. Ich hoffe, ich wirke dich jetzt nicht völlig ab, aber so können wir es einfach ein bisschen knackiger halten und sind dann wieder, ja, bei unserem nächsten Gespräch knüpfen wir dann da quasi wieder an.
Ja, das passt perfekt. Ich freue mich dann.
Sehr schön. Maria, ich wünsche dir alles Gute. Komm gut durch die Zeit und wir sprechen in ein paar Tagen dann wieder, ja?
Alles klar, dann bis in ein paar Tagen und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Und
sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Bis dahin. Tschüss, Maria.
Tschüss.
Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie, lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast-Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Haltet immer eure 5 Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein 6. hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der 6. Sinn, der 6. Sinn.